Ja, Gott gehört die Ehre und wir dürfen daran teilhaben. Nicht, weil es unsere Ehre ist oder weil wir irgendetwas dafür getan hat, sondern weil er teilt. Denn wir leben durch ihn. Bei der letzten Predigt aus Hosea ging es ja darum, dass Gott, der Herr Israel, also das Nordreich, anklagte und eine Strafe festgelegt hatte. Die Strafe war nicht willkürlich, sondern Gott hatte sie schon bestimmt, bevor das ganze Volk Israel, also alle 12 Stämme, in das verheißene Land einzogen. Wir können das in 5. Mose nachlesen. Und wie ich letztens schon sagte, hat ein normales irdisches Gericht die Aufgabe, die Schuld oder auch die Unschuld eines Täters festzustellen und wenn denn schuldig gesprochen wird, auch eine Strafe festzulegen, die sich in einem gewissen Rahmen befinden muss. So kann man zum Beispiel für Mord gibt es nur lebenslänglich, aber für eine Straftat wie Raub, Diebstahl, da gibt es schon eine gewisse Spanne nach der Schwere der Schuld. Wenn all dies jetzt nun geschehen ist, also das Urteil ist gefunden, der Schuldige schuldig gesprochen worden, dann gibt es auch eine Begründung dieser Entscheidung. Diese wird als Dokument festgehalten, ist also nicht so einfach zu widerrufen. Und sie wird allen Beteiligten, den Kläger, den Angeklagten und bekannt gemacht. Oftmals auch öffentlich verlesen, dass das Volk auch weiß, was passiert ist. Denn alle Entscheidungen, die ein Gericht trifft, sind im Namen des Volkes. Also nicht im Namen des Richters oder des Senats, sondern im Namen des Volkes. Bei Zivilrechtsfragen sieht es ein bisschen anders aus. Der Herr war in dem Fall Gott gegen das Volk Israel Ankläger, Richter und Opfer, so seltsam sich das auch anhören mag, in einer Person. Einen Anwalt für Israel gab es eigentlich auch nicht. Aber das war auch nicht nötig. Denn Gott ist vollkommen. Und das in allem. Er ist vollkommen in der Liebe, aber auch in der Gerechtigkeit. Ein Anwalt braucht es auch deshalb nicht, da er alles weiß. Er kennt das Herz und die Gedanken der Menschen, also ihre Motivation, ebenso wie sie es ausgeführt haben. Ihm bleibt nichts verborgen. Uns Menschen geht es nicht so. Deswegen brauchen Beklagte Anwälte, um eventuelle Verfahrensfehler aufzudecken. Gott braucht das alles nicht. Und so kann Gott ein absolut gerechtes Urteil fällen, was Menschen eigentlich nicht möglich ist. Und dieses Urteil Gottes ist auch über jeden Zweifel dann erhaben. Den Fall im Zweifel für den Angeklagten gibt es bei Gott nicht. Entweder schuldig oder nicht schuldig. Es bleibt nichts zurück. Das Gericht also, das Gott abgehalten hat, und das Urteil waren somit rechtskräftig. Die Israeliten wollten zwar das Strafmaß mildern und sie wollten umkehren. Nach der Erkenntnis Gottes trachten, wie wir in Hosea 6, 1 bis 3 lesen. Aber Gott erkennt doch, dass dieses Vorhaben so flüchtig ist, wie der Tau, der morgens früh schnell vergeht in einem heißen Sommertag. Sie wollten dem Herrn Opfer bringen, anstatt Liebe. Brandopfer, anstatt Erkenntnis. Erkenntnis Gottes. Aber genau das, Liebe und Erkenntnis Gottes, das ist, was der Herr möchte. Er braucht die Opfer nicht. Sie sind eigentlich für etwas ganz anderes gedacht. Die folgenden Verse, die wir nun aus dem Buch Hosea betrachten wollen, verdeutlichen die Anklageschrift sozusagen. Sie sind die Begründung für Gottes Urteil. Es sind teilweise schwer zu verstehende Bilder und jeder Ausleger sagt, das ist einer der schwierigsten Passagen in der Bibel, aber sie stehen in der Bibel und wir wollen sie auch behandeln, dem nicht ausweichen. Ich lese uns Hosea Kapitel 6, die Verse 7 bis Ende und Kapitel 7 bis Ende. Hosea Kapitel 6 ab Vers 7 bis Kapitel 7, 16. Sie aber, also Ephraim, das Volk Israel, sie aber haben wie Adam den Bund übertreten. Dort sind sie mir untreu geworden. Gilead ist eine Stadt von Übeltätern voller Blutspuren. Gleich lauernden Straßenräubern ist die Bande der Priester. Am Weg nach Sichem morden sie. Ja, Schandtaten haben sie begangen. Im Haus Israels habe ich Schauderhaftes gesehen. Dort treibt Ephraim Hurerei, befleckt sich Israel. Auch dir, Juda, ist eine Ernte bestimmt, wenn ich das Gericht meines Volkes wende. Kapitel 7, Abvers 1. Wenn ich Israel heilen will, so offenbaren sich Ephraims Schuld und die Übel Samarias. Denn sie verüben Betrug und der Dieb dringt ein und Räuberbanden plündern draußen. Und sie bedenken nicht in ihrem Herzen, dass ich an all ihre Bosheit gedenke. Nun aber haben ihre bösen Taten sie umstellt. Sie sind vor meinem Angesicht offenbar geworden. Durch ihre Bosheit erfreuen sie den König und durch ihre Lügen die Fürsten. Sie alle sind Ehebrecher. Sie gleichen einem Ofen, welcher vom Bäcker angeheizt wurde, der das Schüren nach dem Kneten des Teiges nur so lange unterlässt, bis er ganz durchsäuert ist. Am Festtag unseres Königs sind die Fürsten fieberkrank geworden vom Wein. Er hat seine Hand den Spöttern gereicht. Denn sie haben ihr Herz in ihrer Hinterlist einem Opfer gleichgemacht. Ihr Bäcker schläft die ganze Nacht, am Morgen brennt er lichterloh. Sie glühen alle wie ein Ofen und verzehren ihre Richter. Alle ihre Könige sind gefallen. Keiner von ihnen ruft mich an. Ephraim hat sich mit den anderen Völkern vermischt. Ephraim ist wie ein Kuchen, den man nicht umgewendet hat. Fremde haben seine Kraft verzehrt und er erkennt es nicht. Sein Haupthaar ist mit Grau gesprenkelt und er erkennt es nicht. Wiewohl aber Israels Stolz sich als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zu dem Herrn, ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht. Sondern Ephraim hat sich benommen wie eine einfältige Taube, ohne Verstand. Ägypten haben sie herbeigerufen, nach Assyrien sind sie gelaufen. Wohin sie aber auch gehen, bereite ich mein Netz über sie. Ich ziehe sie wie Vögel vom Himmel herunter und züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Wehe ihnen, dass sie von mir weggeflohen sind. Verderben komme über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Ich möchte sie erlösen, aber sie reden Lügen gegen mich. Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihren Lagern. Wegen Korn und Most laufen sie zusammen, von mir aber weichen sie ab. Und ich lehrte und stärkte doch ihren Arm, aber sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Sie sind wie ein trügerischer Bogen. Ihre Fürsten sollen durchs Schwert fallen wegen ihrer trotzigen Reden, die denen nur Spott eintragen im Land Ägypten. Die Anschuldigungen, die Gott vorbringt, ziehen sich ja schon über Jahrhunderte durch Israels Geschichte. Und zwar vom Auszug aus Ägypten während der selbstverschuldeten Wüstenwanderung, die sie sich selber zuzuschreiben haben, über die Richterzeit bis hin zur Teilung in Nord- und Südreich. Ja, bis zu den Tagen Hoseas, der jetzt das Buch schreibt, und auch darüber hinaus. Seit circa 200 Jahren existierte das Nordreich von Jerobeam dem Ersten und bis zum Fall Samarias, der Wegführung im Anschluss. Keiner der Führer tat Gutes in Gottes Augen. Alle blieben sie in der Sünde Jerobeams, wie es heißt, Jerobeams dem Ersten, der die Höhen einrichtete und die goldenen Götzenkälber aufstellte. Und in diesen Versen verdeutlicht Hosea Israels falsches Leben zum einen, dann Israels falsches Vertrauen und den daraus folgenden gottesgerechten Zorn. Doch wir sollten diese Textstelle nicht als neutrale Beobachter sehen, sondern als die Warnung, um zu erkennen, wie unser Leben aussieht. Dass wir sozusagen aus den Fehlern anderer lernen. So wie Paulus in 1. Korinther 11 auf das Volk Israel und ihrer Irrwege blickend schrieb, 1. Korinther 10, Vers 6, nicht 11, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begierig werden, so wie jene begierig waren. Es soll uns eine Warnung sein. Wir dürfen daraus lernen. Wir müssen daraus lernen. Israels falsches Leben ist der erste Punkt. Nachdem Gott in den Kapitel 6, Vers 6 deutlich gemacht hat, wie der wahre Gottesdienst aussehen soll, nämlich ihn zu lieben und ihn mehr und mehr zu erkennen, verdeutlicht er nun, wie Israels Leben dagegen aussieht. Sie aber haben wie Adam den Bund übertreten. Dort sind sie mir untreu geworden. Das Volk Israel waren ja nicht die Ersten, die sich von Gott abgekehrt hatten. Das ist Gott wohl bewusst. Schon Adam sündigte, indem er von der verbotenen Frucht aß. Doch wie Gott die Sünde bewusst ist, sollte besonders das Volk Israel wissen. Die Könige, die Priester. Und sie sollten auch die Strafen kennen für die Missachtung von Gottes Geboten. Denn ihnen wurde dieses Wissen im besonderen Maße, in besonderer Weise durch Mose und die Propheten vermittelt. Mit keinem Volk hat Gott so gesprochen wie mit Israel. Gott hat auch immer zu ihnen treu gestanden. Das heißt nicht, dass er ihr sündiges Tun gebilligt hatte oder nicht geahndet hätte. Er hat immer wieder geahndet, hat immer wieder Strafen über die Sünde gebracht. Aber das waren nicht die eigentlichen Strafen, die ja schon im 5. Mose angekündigt waren, sondern sie sollten Israel warnen, dass noch was Schlimmeres kommen könnte. Doch anstatt die Zeit zu nutzen und zu erkennen, dass der Herr es gut mit ihnen meint, verachteten sie Gott. Und sie verachteten ihn darin, wie es Luther übersetzt. Gilead ist eine Stadt von Übeltätern geworden, voller Blutspuren. Gleich lauernden Straßenräubern ist die Bande der Priester. Können wir uns das vorstellen? Priester, die Straßenräubern gleich sind? Ja, Schandtaten haben sie begangen und im Haus Israel habe ich Schauderhaftes gesehen. Dort treibt Ephraim Hurerei, dort befleckt sich Israel. Gilead, wahrscheinlich die Stadt Ramoth in Gilead, so wie wir in Josua 20,8 lesen können, und Sichem waren besondere Städte. Sie waren Zufluchtsorte, in die man fliehen konnte, wenn man jemanden unabsichtlich getötet hat. Dort sollte man bleiben, um vor der Blutrache verschont zu werden. 6 von diesen Städten gab es insgesamt im ganzen Gebiet Israels, also im Nord- und Südreich. 3 davon waren westlich vom Jordan und 3 waren östlich vom Jordan. Und man hat zwischen je 2 Städten eine Entfernung von ungefähr 110 Kilometern berechnet. Also musste niemand weiter als 55 Kilometer reisen, um in irgendeinem Teil des Landes die nächstgelegene Stadt zu erreichen. Als Beispiel die Entfernung Nazareth-Jerusalem, die uns vielleicht ein Beispiel ist, das sind ungefähr 110 Kilometer, 3 Tagesreisen. Also waren die Städte 1,5 Tagesreisen auseinander. Diese Städte, sie waren beispielhaft für das Nordreich. Anstatt Liebe, Gerechtigkeit und Gnade zu finden, war dort Hurerei und Verunreinigung in Sichem und Gilead. Juda macht da keine Ausnahme, auch wenn es etwas länger dauerte, bis die Sünde voll war. Gott will nicht nur einen Teil seines Volkes heilen, auch wenn sich auch nur ihm ein kleiner Teil des Volkes zuwendet. So ist doch die Möglichkeit für alle gegeben, gerettet zu werden. In der Offenbarung lesen wir ja auch davon, dass aus jedem Stamm der Kinder Israels 144.000 insgesamt versiegelt werden. Also 12.000 aus jedem Stamm. In Kapitel 7 lesen wir dann von weiteren Untaten Ephraims, also des Nordreiches. Der Herr sieht das alles und sie denken, er bemerkt es nicht. Er will sie heilen, vor allem durch Buß- und Strafpredigten, sie von ihrem bösen Weg abbringen, auf den rechten Weg führen. Sie machen aber in ihrer Bosheit immer weiter. Selbst die Regierung findet Gefallen an ihrer Bosheit. Dabei sollten gerade sie darauf achten, dass das Gesetz und Recht eingehalten wird. Denn wofür brauchen wir sonst eine Regierung? Und die Gesetze Israels, sie kamen von Gott direkt. Alle sind sie Ehebrecher geworden. Alle sind sie Ehebrecher, die die Treue schwören, siehe Vers 3, aber schon den nächsten Ehebruch ins Auge fassen. Einem Menschen mag diese Lüge vielleicht nicht glauben, aber Gott durchschaut es. Er kennt das Herz und er kennt die Gedanken eines jeden. Vor ihm ist nichts verborgen. Israel war von Gott auserwählt worden, um anders zu sein als die anderen Völker, indem sie die Sünden der Völker nicht mitmachten. Sie sollten heilig sein, wie Gott heilig ist. Israel sollte das Wesen Gottes widerspiegeln. Aber Israel versagte auf der ganzen Linie. Nehmen wir einmal an, wir würden einen Missionar zu einem Volk aussenden, das von Gott und Jesus noch nichts gehört hat. Er soll dort in Wort und Tat das Evangelium verkünden. Wir geben ihm die Möglichkeit, sich vorzubereiten, also auszubilden, geben ihm alles Notwendige mit auf den Weg, beten für ihn und unterstützen ihn auch finanziell, das ist ja nicht unwichtig, dann erwarten wir doch, dass er seine Aufgabe auch ernst nimmt, in aller Schwachheit des Menschen, aber sie ernst nimmt und sich dementsprechend auch verhält, oder? Aber anstatt zu verkündigen, passt sich dieser Missionar den örtlichen Gegebenheiten an, den örtlichen Sitten, betet deren Götter an, anstatt den Gott, den wahren Gott, und verspottet ihn sogar. Was würden wir von so einem Missionar halten? Wir wären sehr enttäuscht, oder? Israel war diese Art Missionar. Israel war mit allen Segnungen ausgestattet vom Herrn, hatte Reichtum in einem Land, sondergleichen, auch wenn es nur klein war. Sie sollten Gott repräsentieren unter den Völkern. Sie sollten etwas Besonderes sein. Doch anstatt sich von den falschen Religionen abzuheben, haben sie sich mit ihnen vermischt. Hosea vergleicht dies mit einem nicht gewendeten Kuchen. Normalerweise wendet man ja einen Kuchen nicht, aber es gibt Ausnahmen, zum Beispiel Eierpfannkuchen. Der muss gewendet werden, sonst wird er unten verbrutzeln und oben ist er noch gar nicht gar. Und genau so was ist Israel passiert. Unten waren sie schwarz und oben waren sie nicht genießbar. Wir sind auch von Gott auserwählt als seine Repräsentanten. Wir sollen Gott in dieser Welt repräsentieren. Wir sollen ein Licht sein zu seiner Ehre. Jeder Einzelne seiner Kinder ist dazu aufgerufen. Nicht nur Prediger, nicht nur Älteste, nicht nur Leitende. Jeder, der den Herrn als seinen Herrn angenommen hat. Und wir haben ja schon gehört, er befähigt uns auch dazu durch seinen Heiligen Geist. Dennoch müssen wir uns hinterfragen, leben wir in dieser Welt als sein Abbild, als Gottes Abbild? Oder ist dein Gottesdienst ein falscher, allenfalls ein halbherziger Gottesdienst, so wie der Israels? Sie haben ja Gott nicht ganz verworfen. Hin und wieder sind sie ja zu ihm zurückgegangen. Wir beten zu Gott, und wenn das nicht wirkt, beten wir auch noch zu den Götzen. Doppelt genäht hält besser, aber bei Gott nicht. Entweder Gott oder Götzen. Gott und Götzen, das hält genauso wenig. Plus mal Minus ergibt Minus, mathematisch gesehen. Israel hat, obwohl sie von anderen Nationen bedroht wurden, obwohl Gott dieses zugelassen hat, sich nicht dem Gott, ihrem Gott, zugewandt. Er hat sie doch schon so oft in ihrer Geschichte machtvoll errettet. Aber sie suchten ihr Heil in politischen und militärischen Bündnissen mit anderen Völkern, mit Heidenvölkern, die nicht Gott Israels Wohl im Auge hatten. Israel hat falsches Vertrauen. Und wieder gebraucht Hosea ein Bild, um das zu verdeutlichen. Fremde haben seine Kraft verzerrt, Vers 9, und er erkennt es nicht. Sein Haupthaar ist mit Grau gesprenkelt, und er erkennt es nicht. Wiewohl aber Israels Stolz sich als Zeuge gegen ihn erhebt, sind sie doch nicht zu dem Herrn, ihrem Gott, umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht. Sondern Ephraim hat sich benommen wie eine einfältige Taube, ohne Verstand. Ägypten haben sie herbeigerufen, nach Assyrien sind sie gelaufen. Wohin sie aber auch gehen, bereite ich mein Netz aus über sie. Ich ziehe sie wie Vögel von dem Himmel herunter und züchtige sie, wie es ihrer Gemeinde verkündigt worden ist. Israel bemerkte seine Schwachheit gar nicht, bemerkte nicht, wie verletzlich es geworden ist, weil sie sich von dem wahren Gott abgewandt haben. Sie sind ein Mann in den 50ern, der meint, er steht in der Blüte seiner Jahre. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie leicht man sich da überschätzt. Letztes Jahr im August durfte ich feststellen, dass selbst die Heilung eines normalen verdrehten Knies circa ein Vierteljahr in Anspruch nehmen konnte. Früher, 30 Jahre früher, da waren das vielleicht ein paar Tage. War gar nicht der Rede wert. Ja, aber ich habe mich, als es zu dieser Verletzung kam, überschätzt. Ich wollte etwas machen, was eigentlich für Jüngere gedacht waren oder Sportlichere als mich. Aber genau so ist Israel geworden, weil sie eben die Kraft Gottes verworfen haben. Sie haben sich auf sich selbst verlassen, auf ihre Schlauheit oder keine Ahnung. Äußerlich, durch Krieg, Geschenke und Tribute an die Großmächte, sind sie geschwächt worden. Innerlich, durch, was sie als Bereicherung empfunden haben, kulturelle und religiöse Einflüsse. Einflüsse, die sie aber in der Gotteserkenntnis nicht weiterbrachten, um was es ja schließlich geht. Doch statt an den Herrn zu suchen, wahre Buße zu tun, aufrichtige Buße zu tun, wendeten sie sich den verfeindeten Völkern zu. Der Vergleich mit einer Taube ohne Verstand ist ein treffendes Beispiel, wenn es uns auch nicht ganz klar ist. Aber hier ist weniger der Vergleich mit der Unschuld und Reinheit einer Taube gemeint, als mit ihrer Fähigkeit, mühelos aus größter Entfernung zu ihren Nistplätzen zurückzufinden. Deshalb wurden die Tauben schon im alten Ägypten als Nachrichtenübermittlung genutzt. Und weil sie mehr als ein Sinnesorgan haben, um sich zurechtzufinden, so schreibt Wikipedia, ist es schwer möglich, sie zu täuschen. Der Himmel kann vergangen sein, dass man die Wolke nicht findet, aber sie haben auch noch etwas, dass sie das Magnetfeld der Erde spüren. Und dann noch so zwei Dinger. Ich weiß es nicht genau. Und Israel verhält sich wie eine dumme Taube, weil sie nicht zu ihrer Heimat, zu Gott zurückkehrt. Israels Verhalten ist töricht und einfältig, weil sie bei ihren Feinden Schutz suchen. Sie hätten doch wissen müssen, wo wahre Hilfe zu finden ist. Gott hat sie aus der Sklaverei Ägyptens befreit, das mit starker Hand. Die Ägypter waren hinter ihnen. Und wer hat sie umgebracht im Roten Meer oder im Schilfmeer? War das ihre Kraft, weil sie sich den Ägyptern gegengestellt haben? Nein, sie haben den Ägyptern den Rücken gezeigt. Und als sie das Schilfmeer verließen, hat Gott das Wasser über sie zusammenkommen lassen, nachdem er die Wagen gehemmt hatte, sodass die ganze Streitmacht Ägyptens darin umkam. Das war kein Menschenwerk. Das war keine menschliche Klugheit, keine Taktik, keine Strategie. Das war allein Gottes Werk. Der Herr war es auch, der sie in der Wüste erhalten hatte, dass sie nicht Hunger und Durst leiden mussten. Selbst die Kleidung blieb ihnen 40 Jahre lang erhalten. So lesen wir es in Nehemia 9,21. Ich habe ein paar alte T-Shirts, aber die sehen nicht gut aus. Und ich habe sie nicht seit 40 Jahren. Und wie haben sie die Stadt Jericho eingenommen? Mit ihren hohen, dicken Mauern, ihrer starken Befestigung. Nicht ein Kämpfer musste tätig werden. Und ich habe auch nie gehört, dass diese Art der Eroberung in der Geschichte der Welt nochmal getätigt worden ist. Dass man um die Stadt herumzieht, ein paar Posaunen bläst, irgendwann dann mal schreit und dass alle Mauern einfallen. Ich kann mich nicht erinnern, ich denke, das wäre bekannt. Es ist einmalig, weil Gott es gemacht hat. Alles Beispiele, alles Beweise, die sie als Volk erlebt haben. Gott war es, der die Siege herbeigeführt hat in all ihren Kriegen, ohne dass Israel viel dafür tun musste. Ja, sie mussten manchmal kämpfen, aber selbst Gilead musste erkennen, dass 300 Mann ausreichen, in einer Hand die Fackel, in einer Hand, was hat er denn da? Ein Schofarhorn, nicht mal ein Schwert, und haben die Gegner in die Flucht geschlagen. Ja, und in Ninive, der Hauptstadt Assyriens, da wollte Jona, übrigens heißt das Taube, nicht predigen, damit sie nicht Buße tun und Gott sie der Herr errettet. Sie sollten vernichtet werden, das war sein Wunsch. Und jetzt wenden sie sich zu ihm. Dieses Hin- und Hergeflattere von Ephraim zwischen Ägypten und Assyrien, das wird Gott nicht dulden. Aber es ist nicht an Rache zu denken. Gott will nicht Rache. Er rächt sich nicht an dem Volk, weil sie von ihm abgefallen sind. Er will sie zurecht bringen. So wie er es schon vor dem Einzug in das Land Kanaan durch Mose angekündigt hat. Und das hat er der Gemeinde Israels gesagt. Israel wird öfter als Gemeinde im Alten Testament bezeichnet. Aber auch wir müssen uns fragen, wo suchen wir Hilfe in Notzeiten? Auf wen oder was vertrauen wir? Sicher, wir hatten die Pandemie, man hat sich impfen lassen. Aber hast du dein Vertrauen in die Impfung gesetzt? Oder dass Gott durch die Impfung wirkt. Gott gibt uns Verstand, er gibt uns Weisheit, dass wir das ein oder andere nützen dürfen. Aber wir sollen unser Vertrauen nicht draufsetzen. Wir haben die Technik gesehen. Vorher funktioniert es und dann, wenn es gebraucht wird, buff, geht nicht. Gott, das hört sich jetzt platt an, aber ich hoffe, ihr versteht es recht, Gott funktioniert immer. Bei ihm gibt es keine Aussetzer. Wir sind manchmal schwach. Wir haben etwas, wir können etwas und als es dann gefordert wird, funktioniert es nicht. Zum Beispiel, wir können ein Instrument spielen, wir kennen das Lied in- und auswendig und jetzt sollen wir es abspielen und wir haben ein Blackout. So etwas gibt es bei Gott nicht. Auf ihn können wir bauen, auf ihn können wir vertrauen. Wir sehen Israels Irrwege. Wir sehen, dass Israel die Verheißungen Gottes in Anspruch nehmen wollte, Kapitel 6, aber ohne Liebe und ohne Gotteserkenntnis. Sie wollten etwas haben, ohne den Gegenwert zu bringen. Der Gegenwert ist, liebe Gott von ganzem Herzen. Suche ihn, erkenne ihn. Gott vergisst die Sünden Israels nicht. Er vergisst auch unsere Sünden nicht. Wenn wir immer wieder falsche Wege gehen oder die Sicherheit nicht bei ihm suchen. Gott hat sogar die Sicherheit, Israel hat sogar die Sicherheit des ganzen Volkes in die Hand heidnischer, gottloser Völker gelegt. Es ist nachvollziehbar, dass Gott darüber zornig wurde, wegen Israels Untreue ihm gegenüber. Wehe ihnen, dass sie von mir weggeflohen sind. Das leitet Gottes gerechten Zorn ein. Verderben komme über sie, dass sie von mir abgefallen sind. Ich möchte sie erlösen, aber sie reden Lügen gegen mich. Und sie rufen nicht von Herzen zu mir, sondern jammern auf ihrem Lager. Wegen Korn und Most laufen sie zusammen, von mir aber weichen sie ab. Und ich lehrte und stärkte doch ihren Arm, aber sie ersinnen Böses gegen mich. Sie wenden sich wohl um, aber nicht nach oben. Sie sind wie ein trügerischer Bogen. Ihre Fürsten sollen durchs Schwert fallen wegen ihrer trotzigen Reden, die ihnen nur Spott eintragen im Land Ägypten. Gott wird die Sünden Israels nicht ungestraft lassen. Ihre Fürsten werden fallen. Und sie werden sogar zum Spott derer werden, bei denen sie Hilfe suchen im Ägyptenland. In den nächsten Predigten zu Hosea, oder aus Hosea besser gesagt, werden wir noch mehr davon hören, wie Gott auch die Assyrer gebrauchen wird, um sein Volk zu strafen, damit sie wieder zurechtgebracht werden. Denn dafür ist die Strafe da, nicht nur einfach um zu strafen. Doch uns muss es so nicht ergehen. Und das ist die gute Nachricht. Obwohl Gott jedes Recht hätte, uns zu richten, weil wir Menschen sind, die gegen seinen guten Willen ständig sündigen, uns von ihm abkehren. Der Grund dafür ist, dass die Gnade Gottes größer ist als sein Zorn. Die Gnade Gottes ist mehr als Gottes Zorn. Und das können wir daran erkennen, dass er seinem untreuen Volk immer wieder Propheten sandte. Er gab und gibt sein Volk nicht auf. Hosea war ja einer der letzten Propheten aus dem Nordreich, aber Gott redete schon seit Elia zu diesem Volk und seit Mose bis Maleachi zu allen 12 Stämmen. Und vor Mose können wir schon bis zu den Anfängen der Menschheit zurückgehen, als Noah durch den Bau der Arche auf das Gericht Gottes der Sintflut aufmerksam machte. Immer wieder gab es in der Geschichte der Menschheit Propheten, die Gottes Willen verkündeten. Das ist die Aufgabe der Propheten, nicht nur die Zukunft voraussagen. Und Menschen darauf aufmerksam zu machen, was falsch läuft. Wir haben die komplette Heilige Schrift. Wir können Gott darin erkennen, sein Willen und sein Handeln. Und das ist das, warum wir keine Propheten dieser Art mehr brauchen. Und doch gibt es Prediger, die auf Sünde aufmerksam machen. Das ist richtig, nach der Schrift. Gott gibt nicht auf. Durch seinen Sohn Jesus wurde Gott Mensch und rief nun persönlich zur Umkehr. Und bei Matthäus 3,2 und Markus 1,5, da lesen wir die ersten Worte, als Jesus seinen Dienst antrat. Tut Buße. Kehrt um. Kehrt um zu Gott, denn das bedeutet Buße. Dann lebte Jesus ein vollkommenes, gutes Leben, so wie Gott es von uns wünscht und wir es nicht bringen. Somit gab Jesus uns Orientierung, wie wir leben sollen. Er wurde verfolgt, er hat gesegnet. Er wurde getötet und bevor er starb, sagte er, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicht Rache, nicht Engelsmächte sollten herunterkommen und alle strafen. Nein, Vergebung. Aber dabei blieb es nicht. Jesus nahm auch den gerechten Zorn Gottes auf sich. Und das war der Plan, den der dreieinige Gott vor Grundlegung der Welt erdacht hatte. Warum der Sohn Gottes in die Welt kommen musste. Am Kreuz nahm Jesus den Zorn Gottes auf sich und stirbt auf Golgatha. Matthias Lohmann sagt dazu, diese innige Beziehung vom Vater und Sohn, die auf aller Ewigkeit geprägt war, von vollkommener Liebe, vom perfekten Gehorsam, von einer unvorstellbaren Intimität, führt auf einmal in eine Sackgasse, wo Jesus nicht mehr die Liebe des Vaters erlebt. Er nicht mehr sagen kann, aber lieber Vater, sondern nur noch feststellen kann, hier ist Gottes Liebe nicht. Hier ist nur noch Zorn und so ruft er distanziert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dies war eine rhetorische Frage natürlich, die wir aber uns stellen sollten. Ja, warum kam Gottes Zorn auf dich, Herr Jesus? Ja, wegen meiner Sünde. Damit wir nicht rufen müssen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Im Gegenteil, wir dürfen rufen, mein Gott, warum hast du mich nicht verlassen? Warum liebst du mich so? Ja, weil Jesus für mich gestorben ist. Weil Jesus den gerechten Zorn getragen hat, den ich verdient hätte. Jesus wusste, warum er starb. Er hat es ja verkündigt. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Warum nur für viele? Warum nicht für alle? Weil es nicht alle annehmen. Es ist nicht so, dass Gott ausgewählt hat, du darfst, du nicht, du, ja, du vielleicht, gucken wir noch ein bisschen. Nein, für alle, die es im Glauben annehmen. Und der Herr wäre überaus glücklich, kann ich mir vorstellen, wenn es alle annehmen würden. Es ist genug da. Jesus zahlte die gerechte Strafe für unsere, für meine Sünden. Ich habe keinen umgebracht. Ich habe keine Bank ausgeraubt. Ich wollte immer freundlich sein, ist mir nicht gelungen. Und doch habe ich Gott nicht gesucht. Er hat mich gesucht. Er ist mir nachgegangen, obwohl ich meinen eigenen Götzen schon hatte. Er hat mich nicht verworfen. Und dafür danke ich dir. Und genau das Gleiche gilt für jeden hier im Raum. Er geht dir heute noch nach, wenn du ihn noch nicht angenommen hast. Wir brauchen keine Opfer bringen, so wie es Israel tat. Denn Jesus ist das vollkommene Opfer zur Sühnung der Schuld, unserer Schuld. Aber Jesus ist ja nicht im Tod geblieben. Das haben wir ja vor 2 Wochen gefeiert. Durch seine Auferstehung zeigt er auch, dass er mächtiger ist als der Tod. Er triumphiert über alle Mächte des Himmels und der Erde. Selbst der Teufel, der Verführer von Anfang an, ist besiegt, auch wenn er noch in dieser Welt wirkt. Das sind Rückzugsgefechte, verbrannte Erde, wie man es im Krieg nennen würde. Aber Jesus sorgt auch dafür, dass wir nicht als seine Weisen zurückbleiben und nicht wissen, was wir tun oder reden oder handeln sollten. Er sandte uns den Heiligen Geist. Und erst durch den Heiligen Geist sind wir eigentlich befähigt, so zu leben, wie Gott es haben will. Er leitet uns. Er dient nicht uns, aber er zeigt uns, wie wir leben sollen. Israel hatte diesen Geist nicht in diesem Maße, wie wir ihn haben dürfen. Durch den Heiligen Geist können wir darum anders leben, als Israel es einst tat. Gottes Zorn ist im Gegensatz zu unserem Zorn vollkommen gerecht. Und dennoch werden wir davor verschont, weil wir die Gnade ergriffen haben. Wenn du diese Gnade noch nicht ergriffen hast, dann bist du noch unter dem Zorn Gottes. Er ist auf dir. Sei dir dessen bewusst. Du kannst und du wirst, wenn du einmal diese Liebe Gottes geschmeckt hast, wenn du Jesus Christus als dein Retter angenommen hast, als deinen Herrn, denn das eine geht nicht ohne das andere, verändert werden, so dass du Gott wirklich liebst, von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit deiner ganzen Gesinnung. Du wirst vom Rebell gegen Gott zum treuen und liebenden Nachfolger Gottes. Das bewirkt Gott bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt. An dir ist es nur, Ja zu sagen, mehr nicht. Du musst nicht hinkommen und erstmal Bußübungen tun, nein. So wie du bist, kannst du zum Herrn kommen. Er nimmt dich an. Aber wenn du zum Herrn kommst und gehst wieder weg, wie du warst, dann bist du immer noch in deiner Sünde. Der Herr zwingt niemanden. Er überzeugt durch seine Liebe. Und er weiß auch, dass es keinem Menschen aus sich heraus möglich ist, so zu leben, wie er es will. Und darum haben wir den Heiligen Geist, der uns leitet und uns unterweist. Der Beginn des wahren Gottesdienstes ist Erkenntnis der eigenen Sündhaftigkeit und die völlige Hinwendung zu Gott. Ihn zu lieben, ihn mehr und mehr zu erkennen, das soll das Ziel sein. Israel hat dies nicht ernst genug genommen. Sie hatten von ihm ein völlig falsches Bild, obwohl sie es hätten besser wissen müssen. Wir sollten uns warnen lassen und aus den Fehlern der falschen Einstellung Israels gegenüber Gott unsere Lehren ziehen. Es anders machen. Wir dürfen es. Aber wir haben zwar, wie ich gesagt habe, nicht die Propheten, wie sie Israels damals hatten, aber wir haben eben etwas viel Besseres bekommen, nämlich den Heiligen Geist, wenn wir es ernst meinen mit der Nachfolge Christi. Mache nicht die gleichen Fehler wie Israel. Lebe dein Leben als ein Zeugnis für Gottes Liebe. Vertraue aus ganzem Herzen auf ihn, nicht auf technische Möglichkeiten oder sonstige Intelligenzen. Er hat alles dafür bereitet, dass dein Leben ein wahrer Gottesdienst sein kann. Danke ihm dafür. Amen. Bevor wir dann den Schlussgesang hören, wollen wir noch einmal gemeinsam aufstehen zum Gebet. Großallmächtiger Gott, ja, wir dürfen aus Fehlern anderer lernen. Aber wie oft oder wie wenig tun wir es? Steh uns bei, und du tust es ja auch durch deinen Geist, dass wir dir treu sind, dass wir auf dich schauen und dass wir Buße tun, wenn wir sündigen. Dass uns die Sünde nicht gleichgültig ist, weil wir ja gerettet sind. Nein, dass sie uns schwer auf dem Magen liegt. Dass unsere Gebeine verdorren, weil wir gesündigt haben. Und mag die Sünde noch so klein sein, damit wir wirklich erkennen, dass du es bist, den wir lieben wollen. Du bist es, der retten kann und retten will. Du bist der allmächtige Gott. Du bist der liebende Gott. Und du bist kein Verführer wie der Teufel. In dir haben wir alles, was wir brauchen, auch wenn es uns schlecht geht. Steh uns bei, dass wir das immer vor Augen haben und dass wir danach trachten, dich immer mehr zu erkennen, um in der Liebe zu wachsen, die du uns schenkst. Wir danken dir für dein Wort, das wir haben, das wir darin lesen dürfen. Wir danken dir für deine Treue, für deine Liebe, für deine Gnade uns gegenüber. Amen.